Das Wort Zeitenwende ist ja im Moment häufiger im Munde von manchen Leuten. Unser Bundeskanzler hat es geprägt, eine Zeitenwende seit Mitte Februar, seit ein Land in die Russland, in die Ukraine einmarschiert ist. Und eine Zeitenwende hat es immer wieder auch mal gegeben zu anderen Zeiten. Wir werden jetzt einen Bibeltext betrachten, in dem entdecken wir auch eine Zeitenwende. Diese Zeitenwende fand aber vor Jahrhunderten, Jahrtausenden statt. Wir befinden uns im Jahre 538 vor Christus. Die Armeen der Meder und Perser sind einmarschiert in die Hauptstadt Babylons und haben das erobert. Das Weltreich Babylon ist in sich zusammengebrochen und das bedeutet eine Zeitenwende für die Babylonier, aber auch für die anderen, die von den Babyloniern beherrscht worden sind, unter anderem die Juden. Und von einem Juden, Daniel, haben wir schon manches gehört in den letzten Wochen in den Predigten. Ihr seht hier einiges aufgerichtet, ja aus seinem Leben und aus der Kultur hier, da finde, kann man einiges sehen, ein Bibelvers, Bild, Symbolik. Heute sind wir bei Daniel 9 und Daniel ist ja mitten in diesem babylonischen Reich eine führende Person geworden. Nun kommen die Meder und Perser an die Macht. Der Hauptkönig ist Kyros, der persische König. Er setzt einen anderen König, Darius, ein, den Meder. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Daniel, der ja auf Seiten der Babylonier gewirkt hat? Die Frage stellt er sich gar nicht. Er stellt sich eine ganz andere Frage, keine persönliche Frage. Sondern er stellt sich eine Frage, die aus der Bibel herauskommt. In dieser Zeitenwende fängt er an, wieder die Bibel zu erforschen. Seine Bibel, das ist das sogenannte Alte Testament. Und ich lese mal aus Daniel 9 die ersten Verse vor. Es war im ersten Jahr, nachdem Darius König der Babylonier geworden war. Darius war ein Sohn des Xerxes und gehörte zum Volk der Meder. In seinem ersten Regierungsjahr erforschte ich, Daniel, die Schriften, also das Alte Testament. Einst war ein Wort des Herrn zum Propheten Jeremia gekommen. Jerusalem soll 70 Jahre lang verwüstet sein. Ich versuchte herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. Ich wandte mich an Gott, den Herrn, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Er liest also in der Bibel im Propheten Jeremia, Kapitel 25 und Kapitel 29, Vers 10 und 11 jeweils, da steht etwas geschrieben über diese 70 Jahre. 70 Jahre soll Jerusalem verwüstet sein. Und Daniel rechnet zurück und merkt, das könnte jetzt die Zeit langsam ankommen. 538, ich bin 605 von den Babyloniern hingebracht worden, da war ich noch Teenager, jetzt bin ich ein alter Mann. 70 Jahre sind fast rum oder sind schon rum. Was hat es mit auf sich mit dieser Zahl? Ich weiß es nicht. Das ist eine Prophetie des Jeremia, sie scheint ganz klar zu sein und Daniel merkt, ich weiß es aber doch nicht. Und ihr Lieben, so ist das manchmal mit prophetischen Ausblicken, auch die wir jetzt haben, in die Zukunft hinein. Wenn wir prophetische Bibelbücher zum Beispiel lesen, das Buch der Offenbarung, da scheint manches so klar zu sein und manche im Moment treten auch auf und sagen, ich bin Prophet und habe jetzt die Erleuchtung von Gott gesagt bekommen, dann wird das im Internet verbreitet und dann erzählen die alles Mögliche. Aber ob das wirklich so klar ist? Fragezeichen. Denn selbst Daniel war das ja nicht klar, obwohl das eine eindeutige Zahl war. Und wenn man den Prophetentext liest, Jeremia 25 und 29, scheint das auch klar zu sein, was jetzt passieren wird. Nun, Daniel erforscht die Schriften, das können wir von ihm lernen als erstes. Bei einer Zeitenwende ist umso wichtiger, die Schrift zu erforschen. Erforschen bedeutet nicht mal schnell drüber lesen, sondern sich hinsetzen, zu beten, zu fragen. Er fastet sogar, ja, zieht sogar ein Trauergewand an. Also er macht es sogar körperlich deutlich, hier, ich muss von Gott etwas wissen. Ich möchte etwas wissen. Ich verstehe etwas nicht, aber ich halte es für wichtig, das zu wissen. Und so zieht er ein Trauergewand an, streut sich sogar Asche auf den Kopf. Er macht also körperlich deutlich, es ist mir völlig ernst jetzt mit diesem Beten und mit diesem Erforschen der Schrift. Habt ihr auch solche körperlichen Formen, mit denen ihr sagt, so will ich einmal die Bibel studieren, darüber nachdenken, was Gott gesagt hat. Fragen, das kann ich nicht im Schnelldurchgang machen. Habt ihr sowas? Vielleicht ist das, was Daniel hier zeigt, für euch eine Hilfe, das auch mal in ähnlicher Form zu praktizieren. So, ich gehe weiter zu Daniel 9. Denn bei Daniel 9 ist ja das, was ich jetzt gesagt habe, nur die Vorinformation. Es geht vor allem um dieses Gebet. Und in diesem Gebet geht es um Buße und um Bitten. Der erste Teil ist ein Bußgebet. Vers 4 lese ich bis Vers 10 und dann Vers 15. Ich betete zu meinem Gott, dem Herrn, bekannte meine Schuld und sagte: Ach Herr, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan. Wir haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Dabei haben sie in deinem Namen zu unseren Königen, Herrschern und Vorfahren geredet. Sie haben zum ganzen Land, zum ganzen Volk des Landes gesprochen. Du bist gerecht, Herr, und wir müssen uns schämen. Das gilt für die Bewohner von Juda und Jerusalem und für ganz Israel. Du hast sie in nahe und ferne Länder zerstreut, weil sie dir untreu geworden sind. Ja, Herr, wir schämen uns, wir, unsere Könige, Herrscher und Vorfahren, denn wir haben uns gegen dich gestellt. Der Herr, unser Gott, ist barmherzig und vergibt uns, obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, haben wir nicht gehört. Wir haben seine Weisungen nicht befolgt, die er uns gegeben hat durch seine Knechte, die Propheten. Und jetzt Vers 15. Du, Herr, unser Gott, hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt. Bis heute hast du dir damit einen Namen gemacht. Wir aber haben Sünden begangen, wir haben Unrecht getan. Soweit mal dieses Bußgebet. Nachher geht es mit dem Bittgebet weiter. Das ist nicht nur ein Gebet, was hier einfach so gesprochen worden ist. Vielleicht hat Daniel das gar nicht so gebetet, sage ich mal, denn das ist sehr kunstvoll jetzt zusammengestellt. Ob man so im normalen Gebetsleben so betet, wenn das weiß ich gar nicht, glaube ich gar nicht. Aber hier ist es sehr künstlerisch dargestellt, fast poetisch. Das entdecken wir im Deutschen gar nicht. Aber der Grundtext ist ja jetzt wieder hebräisch und da entdeckt man, wie das sehr poetisch aufgebaut ist. Mit vielen parallelen Formulierungen, mit Rahmen und ein weiterer Rahmen oder eine Klammer und dann eine weitere Klammer, dann mit einer Wiederholung als Übergang. Also faszinierend. Ich glaube, so will ich in dem Punkt, wenn ich was erforschen will, gar nicht beten. Aber das ist uns von Gott so überliefert worden. Und das bedeutet, dass hinter dieser Form, in dieser Form auch eine Botschaft steckt, die wir darin entdecken können. Und die kann man Folgendes sehen. Du Gott bist treu, die Klammer oben, und wir sind untreu, unten. Und dazwischen wird manche erwähnt. Du bist treu, wir sind untreu. Du stehst zu deinem Bund und wir haben Sünden begangen und Unrecht getan. Was bemerkenswert ist, Daniel spricht von wir. Und er spricht über Taten des Volkes, die 70 Jahre zurückliegen. Da war er Teenager oder Säugling, da ist er mit Windeln rumgelaufen. Da konnte er das nicht tun, wo er sagt von wir. Er stellt sich also mitten unter die Schuld seines Volkes. Er sagt nicht, ihr wart es, ihr habt das gemacht, Gott, das Volk hat gesündigt, sei jetzt gnädig allen und mir auch, sondern wir, ich gehöre dazu, ich bin damit verflochten. Und ihr Lieben, mir fällt häufiger auf, dass wir in der Gemeinde eine Sprachregelung haben, die lautet, die Gemeinde hat, die Gemeinde sollte, und das sagen Gemeindemitglieder vielleicht. Und damit stellt derjenige, der sich so redet, ja ein bisschen außerhalb und sagt, die Gemeinde ist die. Die sollte, die müsste, die hat das falsch gemacht und das stimmt so nicht und jenes. Und ich bin außen vor. Aber du bist Teil dessen. Du kommst nicht da raus. Aus Gottes Sicht jedenfalls nicht. Klar, du kannst sagen, ich gehe in eine andere Gemeinde. Das machen manche, kann man machen. Aber ob man aus Gottes Sicht da rauskommt, Das frage ich mich anhand dieses Textes, auch an andere Bibeltexte wirklich, ob das eine Lösung ist. Eine geistliche Lösung, von Gottes Sicht her. Wenn man die Schuld der anderen sieht, die ja da ist, müssen wir gar nicht darüber streiten, ist so, wir sind es. Und da stimmt sicherlich manches, was dann gesagt wird. Aber es ist immer die Schuld der anderen und nicht meine eigene. Ich weiß nicht, wie Gott das letztlich beurteilen wird am Ende der Tage. Ich hoffe, wir täuschen uns da nicht. Und denken, das ist immer sind die anderen, wir sind es nicht. Daniel stellt sich drunter unter die Schuld des Volkes. Und er hatte mit dieser Schuld überhaupt nichts persönlich zu tun. Das erinnert uns ja an Jesus Christus. Der ja auch gesagt hat, ich stelle mich unter deine Schuld und die Schuld der anderen. Er wird bezeichnet als Lamm, das die Sünden der ganzen Welt trägt. Also deine Sünden, deine, meine, von gestern, von morgen. Und mit diesen Sünden hat er persönlich gar nichts zu tun. Aber er stellt sich darunter. Er nimmt diese Sünden, er trägt sie sogar weg. Daniel kann hier nur um Vergebung bitten. Er kann sie nicht wegtun und wegtragen. Aber Jesus trägt diese Schuld komplett weg, sodass der Weg zu Gott frei ist. Er stellt sich drunter. Insofern ist Daniel auch ein gewisses Vorbild, modellhaft, schon was auf Jesus hin zeigt. Nun, er sagt Gott, du bist treu gewesen, wir sind untreu gewesen. Wir haben Sünden begangen, wir haben Unrecht getan, wir haben Schuld auf uns geladen. Und wie sieht das aus? Nun, wir haben uns von deinen Geboten entfernt, wir sind untreu geworden. Es geht also nicht so sehr um Moral. Und vieles, was wir vielleicht als Sünde bezeichnen, ist Moral. Das stimmt auch. Aber es ist nicht der Kern der Sache. Im Kern geht es um Untreue gegenüber Gott. Wir kündigen etwas auf. Es heißt hier in Vers 15, wir haben Sünden begangen, wir haben Unrecht getan. Das liest sich im Deutschen so an. Man könnte, wenn man dieses Poetische übernimmt, wir haben gesündigt und wir haben dir gekündigt. So könnte man das ganz gut übersetzen. Dann hat man das Sprachspiel ein bisschen mit drin. Wir haben gesündigt und dir gekündigt. Es geht um die Kündigung, die wir gegenüber Gott ausgesprochen haben und dieses Volk. Daniel verweist auf einen Bund hier, sagt, du hast einen Bund mit uns geschlossen. Da blickt er zurück auf das, was am Sinai geschehen ist, vor dann nochmal 1000 Jahre früher, rundgerechnet alles nur. Da hat Gott einen Bund mit Israel geschlossen, hat gesagt, ihr seid mein Volk, ich kümmere mich um euch und ihr habt Gesetze, Vorschriften und die haltet ihr ein und damit zeigt ihr mal euren Glauben und eure Treue. Es geht nicht um die Moral, es geht darum, den Glauben und die Treue zu zeigen. Und es geht darum, eine Hilfe zu haben, wie ihr Glauben und Treue leben könnt. Das ist eure Aufgabe. Und sie haben diese Aufgabe nicht erfüllt. Und der Kern der Sache ist Untreue. Das ist auch immer die Anklage gewesen, dass Gott gesagt hat, ihr seid Götzen gefolgt. Und bezeichnet das auch sogar als Ehebruch. Es geht im Kern viel weniger um Moral und um Ethik in unserer Beziehung und unseren Verfehlungen als um Treue oder vor allem Untreue gegenüber Gott. Nun, und das ist wie so eine Klammer, und dann gibt es in dieser großen Klammer noch eine kleine Klammer, da ist mehrmals davon gesagt, wir haben nicht auf dich gehört. Wer Ohren hat, der höre, hat Jesus häufiger gesagt. Jesus selber hat von sich gesagt, was ich vom Vater höre, das sage ich. Johannes Kapitel 8. Was ich vom Vater höre, das sage ich. Was ich beim Vater sehe, das tue ich. Das war sein Lebensstil. Wir sollen hören und dann handeln. Wir haben Ohren und Jesus sagt, wer Ohren hat, der soll auch hören. Es ist also gar nicht selbstverständlich, zuzuhören, auf Gott zu hören. Auf das Hören kommt es so sehr an. Auch heute Morgen bei dir. Es kommt nicht so sehr darauf an, was ich sage. Wir beten ja oft für den Prediger, für seine Worte. Viel entscheidender ist, was du und ich als Hörer damit machen, was wir hören. Ihr hört möglicherweise etwas ganz anderes, als ich sage und als ich meine. Manchmal ist es gut so, dass ihr es anders hört, manchmal schlecht. Ja. Aber das Hören ist das Entscheidende, nicht das, was geredet wird. Deshalb sind die großen Reden und Predigten, die alle, was ihr von wem auch hört, nicht das Entscheidende, wer da was sagt, sondern was du hörst und was ich höre. Weil daraus kommt der Glaube, heißt es mal im Römerbrief Kapitel 8. Aus dem Hören kommt der Glaube. Und wir sind taub beim Hören. Auf unserem Herzen ist wie so eine dicke Schicht, die verhindert, dass wir hören. Und genau das sagt Daniel. Wir haben nicht gehört. Aber du, Gott, hast nicht direkt reingeschlagen. Du hast Propheten geschickt und deine Knechte. Und immer wieder. Ja, das sind über mehrere Jahrhunderte. Du hast nicht uns sofort einen Fußtritt gegeben. Nein, du bist barmherzig. Du bist gnädig. Und deine Barmherzigkeit und Gnade sehen wir daran, dass du uns immer und immer wieder Menschen geschickt hast, die uns gewarnt haben, die uns was gesagt haben und wir hätten hören sollen, wir haben es nicht getan. Aber dann hast du den Nächsten geschickt. Wir haben manche von ihnen getötet und dann hast du wieder den Nächsten geschickt. Und immer wieder. Und bis heute ist das so, dass Gott hat ja seinen Sohn geschickt. Und Jesus nimmt dieses Beispiel auch und hat gesagt, ich komme, ich werde es sagen, wie allen anderen Propheten wird es mir auch ergehen. Ich werde sterben. Aber Jesus wusste das und hat es getan um deinet und meinetwillen. Und um den Menschen willen, den du nicht leiden kannst, dem du die Gurgel rumdrehen würdest, von dem du denkst, der ist ein Dreckskerl. Und die hat echt was an sich, das kann Gott nicht gutheißen. Auch für die Person ist Christus gestorben. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er immer wieder seine Warnung wiederholt und nicht sofort zuschlägt. Deshalb ist es ja auch ganz falsch, dass wir sagen, wenn wir irgendwelches Leid haben und denken, das wäre eine Strafe von Gott. Gott straft nicht so schnell, wusch, ich tue etwas und bums, kriege ich einen drüber. Leid, Schmerzen haben viele, viele Ursachen. Es kann mal sein, dass Gott sagt, es ist eine Art Strafe, damit ich zur Besinnung komme. Ja, eine Erziehungsmaßnahme. Das kann sein, ist in den meisten Fällen aber nicht der Fall. Und auch selten ganz so direkt. Gott ist geduldig und wartet viel, viel länger, als wir mit unseren Strafmaßnahmen warten würden. Also das ist das Bußgebet. Wir merken, Daniel legt Wert darauf, Gott gegenüber sich und dem Volk gegenüberzustellen und sagen, Gott, du bist meilenweit besser, gerechter, freundlicher, barmherziger, treuer als ich und als wir. Und doch hältst du an uns fest. Du bleibst bei uns. Du lässt uns nicht fallen. Und das habe ich gelesen, sagt Daniel, mit den 70 Jahren. Aber ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Deshalb, wenn ihr was nicht versteht in der Bibel, ist das normal. Gehört dazu. Es muss so sein, weil Gott so meilenweit über uns ist. Von seiner Größe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, dass wir es gar nicht begreifen, verstehen. Und dann verstehen wir auch längst nicht alles, was er hat ausgedrückt und sagen lassen in der Bibel. Aber was er möchte ist, dass wir das, was wir nicht verstehen, nutzen, damit wir uns hin zu ihm bewegen. Ich wandte mich an Gott, Vers 3, den Herrn, um zu beten und zu fasten. Das, was wir nicht verstehen, soll uns zu Jesus führen. Da, wo wir dran knabbern, wo wir nicht weiterkommen, soll dazu führen, dass wir uns mehr an Jesus wenden. Und das macht Daniel hier. Vorbildhaft, er wendet sich an Gott. Nun komme ich noch zu dem Bittgebet. Das Bußgebet endet so in Vers 15. Dann kommt so ein kleiner Übergang, wo er nochmal zusammenfasst, was er über sich und über Gott denkt und über sein Volk und was sie getan haben. Und Vers 17 geht es weiter. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum, auch um deiner selbst willen, Herr. Mein Gott, verschließe deine Ohren nicht. Öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems. Sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich, nicht weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, hör hin. Herr, vergib. Hör aufmerksam zu, Herr, und handle. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen. denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Wir finden nochmal hier diesen Hinweis, dass Daniel sagt, wir haben nicht gehört, aber du Gott bist ganz anders als wir. Und deshalb bitte ich dich, höre. Und häufiger sagt er jetzt in diesen wenigen Versen, höre doch, höre auf uns. Wir haben es nicht gemacht, zahle es uns nicht mit gleicher Münze heim, Gott. Sondern mach es anders, mach es so, wie es in deinem Wesen ist. Du bist ein Gott, der spricht und ein Gott, der hört. Die Götzen im Gegensatz dazu können weder reden noch hören. Aber du kannst reden, du bist ein Gott, der spricht und du bist ein Gott, der hört. Und deshalb höre. Das ist wie flehentlich, er wiederholt ja immer wieder, Gott, höre, höre es. Und dann bittet er darum, dass Gott handelt. Und zwar um seiner selbst willen. Handle um deiner selbst willen, Gott. Denn dein Name ist in den Dreck getreten worden durch uns und unser Verhalten. Und hier komme ich nochmal mal einen Sprung zurück zu diesem Bußgebet. Da sagt er mehrmals, Herr, wir schämen uns. Und dann, wir sind zum Gespött, Vers 16, so sind Jerusalem und das Volk zum Gespött geworden für alle, die rings um uns her wohnen. Da geht es um Schande. Es geht also nicht nur um Schuld, sondern auch um Schande. Herr, wir haben Schande gebracht auf uns und auf dich. Und die Menschen lachen über dich, weil wir so gehandelt haben. Sie lachen über dich, weil wir zerstreut sind in allen Völkern und sie sagen, dieser Gott ist schwach. Das war ja das Denken damals. Die Menschen hatten ihre Götter und dann haben sie Kriege geführt und wenn sie gewonnen haben, irgendein Volk, dann dachte man, diese Götter, dieses Volkes sind stärker. Und so scheint also der Gott der Babylonier, der Marduk, stärker als Jahwe zu sein. Denn die Israeliten haben verloren, Jerusalem ist zerstört worden. Ist doch ganz klar in der damaligen Weltsicht. Aber Daniel weiß, das ist doch nur geschehen, weil wir schuldig geworden sind als Volk. Und deshalb haben wir Schande über dich gebracht. Wir haben gesündigt. Und deshalb haben wir kein Ansehen mehr bei dir, Gott. Wir haben unseren Ruhm verloren. Das erinnert ein bisschen an einen Text im Neuen Testament, Römer 3, 23. Alle Menschen sind Sünder und haben die Herrlichkeit bei Gott verloren, so heißt es. Und die Herrlichkeit Gottes verloren, heißt zunächst mal. Das bedeutet, Menschen sind Sünder und haben ihr Ansehen bei Gott verloren. Sie haben ihr Gesicht verloren. Sie leben in Schande und Schmach. Und für uns ist das Konzept von Ehre vielleicht nicht mehr ganz so geläufig, aber die Welt wird bewegt von dem Konzept von Schuld und von Ehre oder Schuld und Schande. Wir kommen aus der römischen Kultur, da geht es eher um Schuld, aber viele andere Kulturen haben eher das Prinzip von Ehre und Schande. Und wenn wir noch einen Blick mal in die Weltpolitik werfen, dieser Angriff Russland auf die Ukraine hat auch etwas mit Ehre zu tun. Der russische Führer Putin hat ja mehrmals gesagt, er empfinde als großer Gesichtsverlust und Schande, was passiert ist vor 30, 40 Jahren, als die 30 Jahre Sowjetunion zusammengebrochen ist, so widerstandslos. Und das ist ein Ehrverlust, den er empfindet. Und um diese Ehre wiederherzustellen, macht er das, was solche Kulturen auch machen. Greift zu den Waffen und begeht Kriegsverbrechen ohne Ende. Dahinter steckt verschiedene Sachen, auch Machtstreben, aber vermutlich auch das Konzept von Ehre und der Verlust von Ehre und Ansehen in dieser Welt und das soll wiederhergestellt werden. Und dann sind Menschen und Kulturen bereit, alles dafür zu tun. Manche Familien sind bereit, dass ein Sohn beauftragt wird, die Schwester umzubringen, damit die Ehre wiederhergestellt wird. Weil diese Schwester in der Kleidung herumläuft, die es nicht geht. Oder vielleicht eine Liaison, eine Verbindung eingegangen ist mit einem Menschen aus einer anderen Kultur. Und das geht nicht. Da verliert man das Gesicht als Familie. Man ist beschämt. Und dann tut man alles, um die Ehre wiederherzustellen. Das ist so tief verankert. Und das ist passiert. Die Ehre Gottes ist in den Schmutz getreten worden. Und Gott hat alles getan, um diese Ehre wiederherzustellen. Alles. Aber er hat es eben nicht getan, indem er Kriegsverbrechen begangen hat an den Menschen, sondern indem er ein Verbrechen begangen hat an seinem eigenen Sohn. und an sich selbst. Und daraus ist Heil geworden und Wachstum und Leben, weil Gott es selber sich angetan hat, damit seine Ehre wiederhergestellt wird. Und das sagt Daniel auch, tu es um deinetwillen, stell die Ehre wieder her um deinetwillen. Und dann war natürlich in Daniels Verständnis, glaube ich, so, dass er gesehen hat, Jerusalem muss wieder aufgebaut werden. So, und dann hängt er aber an den 70 Jahren und denkt, 70 Jahre, das ist doch klar, müsste jetzt bald sein. Dann erklärt Gott ihm das, das kann man in Vers 20 weiterlesen, nur einen kurzen Einblick dahin, das kann man lesen. Und dann plötzlich merkt man, also was der Jeremia in der Prophetie gesehen hat, das war ganz komprimiert. Und jetzt wird es ein bisschen entfaltet, aber ist vielleicht auch noch komprimiert. Und deshalb, wenn alle christlichen Ausleger, die jetzt gibt und kommen und das jetzt auslegen wollen, müssen sie damit rechnen, dass es auch komprimiert ist und dass sich das ganz anders noch entfalten wird, als die das meinen, als wir das meinen. Und da gibt es manche schlauen Leute, die haben so Fahrpläne entwickelt, auch mit Hilfe dieses Bibeltextes und den Fahrplan der Endzeit. Und das ist alles Humbug eigentlich. Da geht man nicht entsprechend vor, wie die Bibel selber vorgeht mit Prophetie, sondern wie wir heute das machen würden. Es gibt nicht diese Fahrpläne, es gibt manchmal Stationen, aber wir wissen noch nicht mal, wie die Schienen verlaufen. Also wenn ihr alle sowas hört und lest, das ist mal interessant, aber das meiste gehört in die Tonne. Was nicht in die Tonne gehört, ist, dass wir selber vielleicht uns mit den Endzeittexten nochmal beschäftigen, jetzt in der Zeitenwende, wie Daniel, und es lesen, darüber nachdenken und fragen und dann auch mal ein Buch lesen, was darüber hören. Ja, das erweitert schon den Horizont. Aber wir sehen hier bei dieser Textstelle bei Daniel, dass man sich sehr, sehr irren kann. Und Daniel brauchte eine Offenbarung von Gott, um das ein bisschen zu verstehen. Ja, dann entpuppen sich die 70 Jahre als 7 mal 70 Jahre, Jahrwochen, 490 Jahre, die sind dann auch unterbrochen. Wo ist die Unterbrechung? Also bei ihm sind wahrscheinlich mehr Fragen zurückgeblieben, als er Antworten bekommen hat. Geht uns auch vielleicht manchmal so. Bibeltext lesen wir. Dann gibt es eine Antwort und dann bleiben zwei Fragen zurück. Gut, sehr gut ist das. Dann bleiben wir Lernende. Dann bleiben wir auf Gott angewiesen. Dann wissen wir, wir haben sie nicht in der Hand, auch nicht von unserem Bibelverständnis. Wir können nicht sagen, die Bibel sagt und es ist so und so. Sondern wir wissen, so wie ich es im Moment verstehe, wie Gott mir gezeigt hat, kann ich sagen, so ist es. Aber was morgen, ob ich das morgen auch noch so verstehe und übermorgen? Ich habe nicht die Sicherheit in meiner eigenen Hand. Die Sicherheit besteht in Gott selbst. Und dass er an meiner Seite steht, dass er durch den Heiligen Geist heute in uns lebt und sein zuverlässiges Wort natürlich gegeben hat. Das ist zuverlässig. Aber manches bleibt mir verborgen und dunkel. So wie den Daniel auch. Aber was offensichtlich ist, dass Gott treu ist, barmherzig und gnädig. Dass er lange wartet, bis er zornig wird und Strafe ausführt, dass er gerne bereit ist, auf Gebet zu hören. Das merken wir beim Daniel jetzt hier, denn Gott antwortet ihm ja darauf. Das dürfen wir an Gott erkennen. Wir dürfen bei uns erkennen, dass wir sehr schnell untreu werden und dass unsere Untreue ein großes Problem ist. Dass wir sehr schnell Schuld bei anderen sehen und uns nicht selber darunter stellen. Dass wir nicht bereit sind zu hören. Aber Gott ist bereit zu hören und bereit weiter zu reden und sich uns mitzuteilen und weiter mit uns zu gehen. Gott sei Dank. Amen. Ich bete. Jesus, du bist das Wort Gottes an uns und wenn wir ehrlich sind, verstehen wir manches von dir selber gar nicht. Was du getan hast, wie du es tust, was du sprichst, es gibt so viele Dinge, die sind unklar. Das war beim Daniel auch. Und ich bete, dass da, wo uns was unklar ist, dass wir dann auch anfangen, auf die Knie zu gehen, buchstäblich oder vielleicht uns ein anderes Gewand anzuziehen, dass wir uns an dich wenden, dass wir fragen, dass wir nicht uns eine falsche Sicherheit selber einreden, sondern die Sicherheit bei dir suchen. Im Gespräch mit dir, im Kontakt mit dir, in der Zuwendung zu dir. Und dann dürfen wir erleben und hören, du wendest dich uns zu. Ja, du hast dich nie von uns abgewandt. Dein Angesicht ist immer auf uns gerichtet. Und manche Unklarheit führt einfach nur dazu, dass wir uns wieder zu dir hinwenden, unser Angesicht dir zu dir hindrehen, damit dein Angesicht unser Gesicht erleuchten kann. Amen.